Dampfen, dünsten, Kurzbraten, grillen oder backen. Welche dieser verschiedenen Garmethoden bewahrt die Vitamine und Mineralien am besten? Dieser Frage gehen wir heute einmal nach und haben heute auch einen Gast, der mit uns darüber sprechen wird, was moderne Küchengeräte leisten können und wie sie uns beim Kochen unterstützen. Dazu gleich mehr, Alex. Ich glaube, man kann aber grundsätzlich schon mal sagen, dass die Hitzequelle beim Kochen ganz oft unterschätzt wird, oder?
Ja, Thorsten, absolut. Ist ein ganz wichtiges Thema, denn viele denken, glaube ich, einfach, Hauptsache ich habe gesund eingekauft. Ich habe jetzt ganz viel Vitamine und Mineralien in meinem Einkaufskorb. Das muss ja gut sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich kann ja leider auch sehr, sehr viel davon wieder zerstören durch eine falsche Zubereitung oder vielleicht durch einfach Unwissenheit. Und deshalb wollen wir da gleich einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, worauf man achten sollte, wenn man so die verschiedenen Garmethoden anwendet, damit wirklich auch ganz viele Vitamine und Mineralien in unseren Lebensmitteln erhalten bleiben.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute senden wir sprichwörtlich aus der Küche. Warum, das verraten wir gleich. Erstmal möchten wir unseren heutigen Gast begrüßen, Winfried Küppers. Er ist Managing Director der VZUG AG, einem Schweizer Unternehmen, das hochwertige Küchen- und Haushaltsgeräte herstellt. Winfried ist zuständig für Deutschland und heute bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
Danke, Thorsten.
Wir drei sitzen mitten auf dem Berliner Kudamm in einer richtig tollen Location, besser gesagt in einer Küche. Das hier ist nämlich euer Showroom, euer Küchenstudio auf dem Berliner Kurfürstendamm, wo man sich mal so ein bisschen inspirieren lassen kann. Und Alex und ich, wir haben eben schon gesagt, also hier würden wir gern öfter mal sitzen.
Ja, perfekte Location, super cool, extrem stylisch und auch gerade von den Gerätschaften her muss ich sagen, ich bin beeindruckt.
Ich habe mich ja total auf unser heutiges Treffen gefreut, denn es gibt so viele sinnvolle Helferlein in der Küche, die uns unterstützen können. Und das Schöne, auch die, die nicht so viel Ahnung vom Kochen haben, so wie ich. Und jeder, der schon mal versucht hat, ein tolles Gericht zu zaubern, um vielleicht die bessere Hälfte zu beeindrucken, kennt ja das Problem. Wie in Gottes Namen soll ich Fleisch, Kartoffeln und Gemüse gleichzeitig so hinbekommen, dass alles on point fertig ist und dabei auch noch gut schmeckt? Ja, und da kommt jetzt das Dampfgaren ins Spiel. Es erleichtert nämlich nicht nur vieles, sondern gilt auch als äußerst schonende Garmethode.
Naja, darum geht's ja eigentlich. Weißt du, wir reden immer über Style und wie schön es aussieht. Alles wichtig, kein Thema, aber wir kommen ja eigentlich aus der Funktionalität, also aus der Küche. Wir waren die ersten VZUG in der Schweiz, die Steamen, also Dampfgaren in einem Gerät gezeigt haben und das dann auch weiterentwickelt haben. Das ist eigentlich der größte Stärke von VZUG schon immer gewesen. Und gerade dieses schonende Dämpfen, dieses Erhalten aller Nährstoffe darin und, was ja viel wichtiger ist an der Stelle, auch das nachher nicht wegschmeißen, indem man Wasser übrig hat, ist so etwas, was VZUG seit vielen, vielen Jahrzehnten beschäftigt und auch perfektioniert hast. Wenn du nach Geräten fragst, sind es alle Geräte, die sich rund um das Thema Aufwärmen, Warmhalten, Erhitzen kümmern. Natürlich der Steamer, der Backofen, aber auch das Kochfeld.
Also wir haben zu Hause keinen Dampfgarer bzw. einen Steamer in der Küche, wobei wir vor ein paar Jahren, als wir uns eine neue Küche gekauft haben, kurz drüber nachgedacht hatten. Ein bisschen bereue ich das, denn ich habe in Vorbereitung auf diese Folge von ganz vielen Vorteilen gelesen, Winfried, nämlich Nährstoffgehalt, Geschmacksintensität und natürlich auch über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Erklär uns doch mal bitte, wie müssen wir uns die Funktionsweise eines Steamers überhaupt vorstellen?
Steamer oder zu Deutsch Dampfgarer ist ein Gerät, sieht aus wie ein Backofen, das die Temperatur erhitzt und Feuchtigkeit reinschießt. Die Besonderheit ist, es wird genau so viel Feuchtigkeit reingegeben, wie es braucht, um ein Gargut oder ein Gemüse, was auch immer du drin hast, zu weich zu bekommen, al dente zu bekommen, wissfest zu bekommen, ohne dass es überkocht. Man kennt das ja vom Topf auf dem Herd, da hat man die Kartoffeln reingemacht und hat dann das Ganze mal schön erhitzt und heiß werden lassen und dann ist es schon weich geworden. Das Problem ist, am Ende kippst du es weg. Das Wasser, da sind die ganzen Nährstoffe zum Teil drin. Das ist eigentlich schade drum. Das Zweite, was passiert, lässt du es zu lange da drin, wird es einfach nur weich, schmeckt nicht mehr, bekannt bei Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, all diese weichen Sorten sind sehr empfindsam. Bei den Dampfgarern unserer Generation ist nicht nur ein Hitzesensor drin und ein Feuchtigkeitssensor drin, was feststellt, da ist so schön viel Feuchtigkeit und Temperatur drin, sondern ein komplettes Klimakontrollsystem, das misst, wie viel Feuchtigkeit wird aufgenommen. Vom Gargut, vom Gemüse, von allem, was du drin hast. Und am Ende schaltet das dann die Temperatur runter. Das bewirkt, dass du es gar nicht übergaren kannst. Das heißt, du hast sehr gesundes Essen, du kippst nachher kein Wasser weg und du hast auch noch schmackhaftes Essen. Weil wenn du gutes Biogemüse vielleicht einkaufst, willst du ja, dass die Familie auch Lust hat, dran zu essen. Das größte Problem beim Dampfgarer ist, dass du nicht immer aufmachen kannst zum Testen. Beim Topf hast du immer getestet. Und deswegen ist diese Funktion so wichtig, dass sie eben automatisch abgeregelt wird, egal wie lange du es drin lässt.
Ich finde es ja super, wenn da Geräte sind, die mir so ein bisschen das Denken abnehmen beim Kochen. Denn ich kenne es ja nun mal. Ich bin jetzt nicht sonderlich talentiert beim Kochen. Ich kann so ein, zwei Gerichte, die dann vielleicht auch gut gelingen. Aber wenn ich da mal was ausprobiere, ich gucke einfach auch viel zu oft nach. Dann mache ich mal den Deckel vom Topf auf, gucke, ist das Gemüse jetzt durch oder vielleicht doch nicht. Stech mal mit der Gabel rein, Deckel wieder drauf und im Endeffekt ist es natürlich nicht so, wie es sein sollte. Und wenn wir jetzt so innovativ unterwegs sind, Alex, ist natürlich perfekt, dass wir möglichst alle wichtigen Stoffe, Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe im Essen drin behalten, oder?
Ja, das ist es auch letztendlich, was ich am liebsten mal bei ganz vielen Leuten sichtbar machen würde. Ich würde am liebsten wirklich mal so ein Lebensmittel bei denen in den Kochtopf schmeißen mit so einem Farbstoff drin. Und dann kochst du das und dann siehst du, wie das Wasser blau wird, so nach dem Motto, was du alles verloren hast an Vitaminen und Mineralien. Und dann kippst du all diese gesunden Sachen weg und denkst dir, ja, das habe ich jetzt zu Tode gekocht, das Essen, das esse ich jetzt und das Gut habe ich gerade weggeschmissen. Und das ist natürlich, ja, da leuchten bei mir die Augen, wenn ich weiß, dass ich ja so wenig wie möglich von dem Lebensmittel raube in der Zubereitung und trotzdem eine optimale Garzeit habe und ich das Lebensmittel vielleicht nicht getötet habe auf dem Weg dorthin, weil ich es viel zu lange gekocht habe oder 15 Mal nachschauen musste.
Nun haben wir ja schon ganz ausführlich die Vorteile des Dampfgarens besprochen. Ich stelle mir da aber noch die Frage, Alex, ist denn diese Methode eigentlich für alle Lebensmittel geeignet?
Ja, grundsätzlich eigentlich schon. Und das ist eigentlich der riesengroße Vorteil davon. Das heißt, du kannst auf eine sehr schonende Art und Weise deine Lebensmittel zubereiten. Natürlich gibt es bestimmte Lebensmittel, wenn man jetzt mal Getreidesorten raussuchen würde. So Reis, Quinoa, Hirse oder Pseudogetreidevarianten. Wenn du jetzt damit irgendwas Bestimmtes vorhast, werden die natürlich in einem Dampfgarer nicht so viel Flüssigkeit ziehen. Also, was weiß ich, du hast jetzt das Risotto zum Beispiel vor. Wird das natürlich an der klassischen Zubereitungsweise wesentlich mehr Wasser ziehen? Da wirst du dich vielleicht ein bisschen mehr mit auseinandersetzen müssen, wie du das dann im Dampfgarer zubereitest. Das würde auch gehen, garantiert. Aber da muss man sich dann natürlich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, ob das dann auch noch funktioniert, wenn man bestimmte Gerichte vorhat, die sehr, sehr viel Wasser ziehen müssen, wo dann vielleicht eine andere Zubereitungsweise man eher ja im Blute hat oder eher schon mit gelernt hat. Aber ansonsten ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr viel damit machbar.
Jetzt schauen wir mal auf die nächste Garmethode, nämlich auf das Dünsten. Das ist ja auch eine sehr schonende Methode, gerade für Gemüse. Wir haben im Podcast ja schon ganz oft empfohlen, wenn es darum geht, so ein bisschen Kalorien einzusparen oder auch abends einfach so zu essen, dass es nicht so schwer im Bauch liegt, bevor man sich hinlegt. Also zum Beispiel das gedünstete Gemüse. Wie sieht's denn da mit dem Nährstofferhalt aus?
Thorsten, dünstet ihr denn bei euch zu Hause regelmäßig?
Ja, würde ich schon sagen. Also gerade natürlich, wenn es ums Gemüse geht, finden wir das sehr, sehr lecker. Beispielsweise jetzt mal, um ein Gericht mal zu nennen, zum Beispiel der Lachs. Dazu gedünstetes Gemüse finden wir mega. Und das ist auch dann immer so schön. Ja, es ist so genau on point. Ne? Es ist eben nicht zu hart, es ist nicht zu weich, es ist so genau die Mitte. Und ja, wenn ich dann so die Augen zumache, das erinnert so ein bisschen an diesen mediterranen Klasse Abend im Restaurant irgendwo.
Okay, grundsätzlich ist es nämlich wirklich eine sehr, sehr gute Methode und leider nutzen das, finde ich persönlich, viel zu wenig Menschen. Das, was ja erstmal wichtig ist, das ist ja eigentlich, wie nennen wir das mal banal, Thorsten? Ich würde mal sagen, dünsten ist kochen mit weniger Wasser. Also, um mehr geht es ja eigentlich gar nicht von der Idee. Das heißt, du hast Lebensmittel bei einer etwas niedrigeren Temperatur bis mittleren Temperatur, also 70 bis 100 Grad, in wenig Flüssigkeit, oder halt und auch im eigenen Saft gegart. Und dadurch bleiben natürlich viele hitzeempfindliche Nährstoffe ein bisschen besser erhalten als beim klassischen Kochen im Wasser. Also, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, wenn wir uns mal Vitamin C vornehmen, gedanklich, habe ich beim Dünsten vielleicht einen Verlust von so 15 bis 20% von dem Vitamin C in einem Lebensmittel. Beim Kochen habe ich schon einen Verlust von so circa 30-35% und beim Frittieren habe ich vielleicht schon 50%. Also das heißt, ich kann durch diese relativ einfache Art und Weise relativ viele Nährstoffe erhalten, weil ich natürlich dafür sorge, dass wesentlich weniger, gerade zum Beispiel von meinen wasserlöslichen Vitaminen, ausgewaschen wird ins Wasser. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und gerade halt bei hitzeempfindlichen Vitaminen ist das natürlich sehr gut, das klassische Vitamin C oder ähnliches. Deshalb wirklich gute Variante, schon da als klassisches Kochen, einfach nur durch einen geringeren Wasseranteil. Braucht aber auch wirklich ein bisschen Übung, dass man dafür ein gewisses Gefühl kriegt, wie viel Wasser man nun wirklich braucht, damit es auch funktioniert. Aber ansonsten top.
Super. Ich habe mal so ein bisschen in Social Media geschaut. Zum Thema Kochen wird man da ja auch erschlagen von unfassbar vielen Tipps. Man weiß nie, sind die jetzt gut oder naja, oder braucht man es nur nicht. Aber ein Ding, was so ein bisschen durch die Decke geht bei ganz vielen, ist mir aufgefallen, so eine französische Geschichte. Sous vide heißt es, geschrieben so us vide garen. Wird gerade total gehypt in den sozialen Medien. Und ja, für mich klingt das jetzt sehr ähnlich eigentlich, was Dampfgaren oder Dünsten angeht. Nur es hat irgendwie noch so on top, ist es irgendwie eingeschweißt und wird dann gegart, wie ich das verstanden habe.
Ja, ist wirklich eine sehr schonende Garmethode, muss man einfach sagen. Aber ist natürlich etwas ganz Spezielles, weil es sich schon deutlich vom Dampfgaren und Dünsten unterscheidet, weil das Lebensmittel ja in einem Vakuumbeutel zubereitet wird. Also bei einer relativ niedrigen Temperatur, die dann konstant ist, so 50 bis 80 Grad meistens, in einem Wasserbad, oft über mehrere Stunden. Und das ist ja eigentlich der riesengroße Unterschied. Dadurch hast du natürlich tolle Vorteile. Logisch, ne? Ist klar, wenn ich ein Lebensmittel in so einen Beutel eingeschlossen habe, bleiben gerade diese wasserlöslichen Vitamine C, B und Co., sekundäre Pflanzenstoffe, sehr, sehr gut erhalten. Ich habe kein klassisches Auswaschen oder Verdampfen. Das heißt, das ist natürlich super. Aber machen wir uns nichts vor. Ich brauche dafür natürlich eine komplette Ausstattung. Also ich brauche den Vakuumbeutel, so ein Sous-Vide-Gerät. Also das macht man halt nicht mal eben so. Das ist schon für den, ich sag mal so, den sehr ambitionierten Hobbykoch. Weil ich brauche natürlich auch extrem viel Zeit. Es gibt natürlich auch sehr lange Garzeiten, die dann mal 4, 5, 6 bis hin zu 15, 20 Stunden oder Co. betragen kann. Es ist natürlich cool, weil es unglaublich schonend ist. Ne? Das kann man schon auf so ein Level stellen mit Dampfgarn und Co. Das heißt, du hast da wirklich, wenn du das sehr, sehr lange auch zubereitest, manchmal nur Verluste von so 10%, 12%, 15%. Also das ist natürlich super. Aber sind wir mal ganz ehrlich, für den Laien ist das nichts. Also wer die Zeit hat, Chapeau. Aber schon schwierig, das dann auch im Alltag mal so eben locker umzusetzen.
Wo du das jetzt gerade so erzählt hast, wie das Ganze funktioniert, fällt es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Und ich erinnere mich an einen Dreh in der Steiermark, wo ich einen Haubenkoch, heißt der, was bei uns der Sternekoch ist in Deutschland, ist in Österreich der Haubenkoch. Den habe ich besucht. Und der hat wirklich eine ganz, ganz raffinierte Zubereitungsweise. Der macht nämlich genau die Sous-Vide-Garen. Und zwar bereitet er die Sachen in der Spülmaschine zu. Das ist ganz abgefahren. Der hat so eine durchsichtige Spülmaschine da stehen. Die ist auch so blau beleuchtet. Da legt er die eingeschweißten Sachen rein, Fisch, Gemüse, alles. Und wenn dann alles im Grunde so durchgegart ist in der Spülmaschine, total abgefahren, nimmt er die Sachen raus und hängt die auf die Wäscheleine in seinem Garten und dann kann man als Gast gucken, okay, ich hätte gerne dieses Gemüse, ich hätte gerne diesen Fisch und dann kriegst du das auf dem Teller serviert und es schmeckt grandios und das Ganze natürlich in einem Garten, wo du den super Panoramablick auf die Berge hast. Also es war ein Traum. Also das hat wirklich sensationell gut geschmeckt und da ist ja natürlich so, das Auge isst mit, ne?
Ja, ist natürlich auch eine coole Idee, aber ist auch wirklich sehr, sehr praktisch und clever, weil du hast ja ganz oft bei diesen Geräten eine sehr genaue Temperatureinstellung. Und das ist natürlich super beim Sous Vide Garen, wenn du genau sagen kannst, okay, ich nehme jetzt den Waschgang XY, aber der hat halt dann auch wirklich 50, 60 oder 70 Grad, was auch immer. Also dafür ist das eine ganz clevere Idee. Und wenn er das noch gut vermarktet, Chapeau.
Ja, war genial, richtig toll. Nochmal zum Thema Gemüse. Also ich mag Gemüse zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, wenn es in der Pfanne so ein bisschen angebraten wird. Oder im Sommer kann man ja auch, da gibt es ja so spezielle Gemüsepfannen auf den Grill stellen, wo es dann so ein bisschen durchzieht und so richtig knusprig ja auch wird. Außen beispielsweise die Paprika und innen dann trotzdem noch so, ja, so ein bisschen, bisschen weicher, aber eben nicht zu weich. Bei mir geht's halt ganz oft in die Hose, weil dann ist es außen total angebrannt. Die schmeckt zwar ganz gut innen, aber außen ist die Haut von der Paprika dann so ein bisschen angebrannt. Von da ist jetzt die Frage, wie sinnvoll ist das Braten oder das Grillen von Gemüse?
Ja, super wichtiger Aspekt, weil viele denken, glaube ich, immer nur, dass man Fleisch falsch zubereiten kann auf dem Grill, aber Gemüse kann man auch falsch zubereiten. Also korrigier mich da, Thorsten, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, ganz viele denken einfach nur, ach, das böse Fleisch, das ist dann krebserregend, wenn ich das falsch zubereite. Aber das könntest du theoretisch auch mit Gemüse schaffen, dass das extrem ungesund wird auf einem Grill. Und da muss man sich wirklich mal mit auseinandersetzen. Natürlich, wir brauchen über gewisse Dinge nicht reden. Dass ich Nährstoffverluste habe durch hohe Temperaturen und dass viele Leute auch leider ihren Grill viel zu hoch ballern von den Temperaturen. Ich glaube, das ist relativ logisch. Also man kann auf dem Grill wirklich so in 10 Minuten direkt auf so einer Flamme Verluste hinkriegen von so 50-60% von Nährstoffen. Das ist schon atemberaubend. Aber unabhängig davon müssen wir uns ja auch über die anderen Themen Gedanken machen. Und das, was halt dabei ganz wichtig ist, du kannst ja nicht nur Nährstoffe verlieren, sondern du kannst leider auch schädliche Stoffe in dein Lebensmittel übertragen. Und das ist halt ganz entscheidend. Und dessen muss man sich immer bewusst sein beim Grillen, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht die Jahreszeit ist, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Aber es können drei gefährliche Sachen entstehen. Die erste ist Acrylamid. Thorsten, kennst du das noch? Das ist ja so ein richtig böser Begriff.
Ja, das ist genau, das ist richtig, richtig böse und auch nachgewiesenermaßen krebserregend, wenn man es eben in so hohen Mengen verzehrt oder regelmäßig verzehrt.
Ja, weil das sind ja so diese typischen Acrylamid-Pommes, was man so ganz oft hört. Und viele denken dann nur an die Fritteuse. Aber bei Temperaturen von über 120 Grad, was du natürlich auf dem Grill locker erreichen kannst, kannst du das auch wirklich sehr leicht in Gemüse erreichen. Also zum Beispiel auch in Möhren könntest du das erreichen. Das müssen jetzt nicht nur die Kartoffeln oder die Pommes sein. Bedeutet deshalb schon mal ein Grund, den Grill nicht super hoch einzustellen von den Temperaturen. Und es gibt noch zwei, die Leute, die uns ganz fleißig und oft zuhören. Es gibt noch diese PAKs und HAAs. Das sind diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, falls einer mal ein bisschen klugscheißen möchte im Freundeskreis, oder diese heterozyklischen aromatischen Amine. Um das abzukürzen, was passiert da? Bei zwei Sachen haben wir ein Problem. Einmal diese klassischen schwarzen Stellen an Fleisch, aber auch an Gemüse. Da sind diese Amine drin, das heißt, das sollte man unbedingt wegschneiden, beziehungsweise natürlich noch besser erst gar nicht dazu kommen lassen. Oder diese PAKs, das sind diese Kohlenwasserstoffe. Das entsteht, wenn Fett oder Marinade ins offene Feuer tropft und dann dieser Rauch an das Gemüse gelangt. Und deshalb diese beiden Dinge sollte man unbedingt vermeiden oder halt dementsprechend wegschneiden. Das heißt, wenn ihr grillt, bitte darauf achten, möglichst nicht die allerheißeste Temperatur zu nehmen. Auch wenn es cool aussieht und das Ganze brutzelt, dann kann ich total verstehen, nicht super hoch powern. Dann gerne auch indirekt grillen. Also es gibt ja so Grillkörbe, die man kaufen kann. Super, anstatt direkt auf der Flamme das Ganze zu haben. Und natürlich diese verbrannten Stellen dementsprechend ein bisschen abzuschneiden. Dann wäre ich glücklich.
Ja, dann haben wir doch schon mal was erreicht. Und ich glaube, irgendwann, Alex, machen wir mal eine Podcast-Folge, wo es nur um Fremdwörter und Abkürzungen geht. Das nennen wir dann besser klugscheißen in der Küche oder so, nennen wir die Folge dann.
Ich dachte, wir würden mal live kochen. Das wäre auch mal eine Idee.
Ja, so ein Podcast-Live-Event. Ja, können wir gerne mal drüber nachdenken. Oder grillen so im Sommer. Ja. Und dann kannst du uns mal so verraten, ne, wie es so richtig schön geht.
Genau.
Ich glaube, da würden wir bestimmt die einen oder den anderen aus der gesund gefragt Community mobilisieren können.
Finde ich gut.
Wir denken drauf rum. Zum Thema Backen. Nicht nur der Kuchen kommt in den Backofen oder wird im Backofen zubereitet. Man kann Gemüse in den Backofen packen, die Nudeln, natürlich auch das Fleisch. Also es gibt da wunderbare Aufläufe mit Fleisch oder Hühnchen. Letztens auch Hühnchen im Backofen zubereitet mit Ananas dazu, mit Früchten. Also so ein bisschen indisch angehaucht. Also war super, super lecker. Also da ist jetzt natürlich auch, hat man viele Möglichkeiten, zu backen. Wie sieht's denn da aus? Also gehen wir vielleicht mal wirklich davon aus, zartes Hühnchen, ein bisschen Gemüse rein, vielleicht ein paar Früchte. Also im Grunde ja viele tolle Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, vielleicht noch ein paar Ballaststoffe mit reinschmeißen, geht ja alles. Wie sieht's da beim Backen aus? Also wie schonend ist das, um möglichst viele Vitamine und Nährstoffe zu erhalten?
Ja, grundsätzlich ist ja auch eine Form von trockener Garmethode, wie man es wissenschaftlich nennen würde. Also logisch ohne Wassereinsatz. Aber da ist eigentlich das ähnlich wie gerade eben beim Thema Grillen. Viele haben ihren Ofen einfach zu heiß eingestellt. Und das ist oft ein großes Problem. Denn diese Schadstoffbildung, von der ich gerade eben erzählt habe, von diesen Aminen, von diesen Kohlenwasserstoffen, die entstehen halt erst bei relativ hohen Temperaturen. Das heißt, gerade diese Amine entstehen halt erst ab 150 Grad. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Bedeutet, nur mal so ein Beispiel zu haben, dieser Acrylamidgehalt. Wenn ich mir den anschaue in Ofenkartoffeln, bei 220 Grad bei 40 Minuten, das ist einfach nur so ein Beispiel, was man mal gemacht hat, was ich mal durchgerechnet habe, hat man circa einen Wert von 350. Wenn ich aber 180 Grad nehme, auch für 40 Minuten, habe ich nur einen Wert von 130. Also das ist ungefähr ein Drittel. Und nur weil ich 40 Grad weniger genommen habe. Und glaubt mir, alle Sachen, die ihr in den Ofen schmeißt, werden auch mit 20, 30, 40 Grad genauso zubereitet werden. Wird garantiert auch funktionieren. Deshalb eine riesengroße Bitte beim Backen. Bitte Temperaturen, die nicht so unfassbar hoch sind. Ich weiß, viele Leute haben es vielleicht auch eilig oder was auch immer. Aber lieber ein bisschen länger backen. Temperaturen so circa bei 160, 170, 180 Grad reicht vollkommen. Das ist wie beim Auto. Es ist schön, wenn das Ding 250 fertig, muss damit aber nicht immer 250 fahren. Also deshalb das mal ein bisschen probieren. Natürlich auch dort die verbrannten Stellen abschneiden, ist klar. Aber wenn ich die Backzeit so ein bisschen anpasse und dementsprechend da ein bisschen drauf achte, kann ich damit schon ganz, ganz viel erreichen, wenn ich da nicht in die super hohen Temperaturen reingehe. Was viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen und sich, glaube ich, nie mit beschäftigt haben, weil sie sich einfach denken, ach, ist doch egal, ob das 180, 190 oder 200 Grad sind.
Ja, ganz wichtiger Aspekt. Beim Fleisch ist ja auch das Schmoren sehr beliebt als Zubereitungsmethode. Der Schmorbraten natürlich als Paradebeispiel. Großer Vorteil, der schmeckt nicht nur toll, sondern ist ja auch immer so richtig schön zart und saftig. Die Frage ist, ob die Vitamine und Mineralien das genauso toll finden, wie wir als Endverbraucher, der es auffuttert.
Ja, erstmal zu deiner Geschichte bezüglich zart und saftig, ne, weil wir schon gerade bei diesem Klugscheißer-Aspekt sind. Warum passiert das überhaupt? Also es ist wirklich eine gute Methode, gerade für so Fleischstücke, die auch vielleicht noch relativ viel Bindegewebe enthalten, weil das Kollagen halt langsam in Gelatine umgewandelt wird. Und dadurch hast du dann ein ganz wunderschönes, weiches Stück Fleisch, was ganz toll von alleine schon zerfällt. Also das nur mal, warum das überhaupt funktioniert so gut oder warum so viele gerne geschmorte Gerichte überhaupt präferieren. Letztendlich hast du ja eigentlich beim Schmoren nur eine Kombination aus Anbraten, also irgendeiner hohen Temperatur, so 150 Grad plus, und anschließend langsam garen in Flüssigkeit. Meistens ja so bei relativ niedrigen Temperaturen, 80, 90, vielleicht mal 100 Grad, dann aber oft über mehrere Stunden. Und das, was dabei einfach nur wichtig ist, und das ist eigentlich das, was ich unbedingt möchte, was die Leute mitnehmen, dieser Schmorsud, der am Ende entsteht, bitte unbedingt nutzen. Nur um mal ein Beispiel zu haben. Das Eisen in einem geschmorten Stück Rindfleisch nach 3 Stunden sind 85% bis 90% aus diesem Stück Fleisch weg in diesen Schmorsud übergegangen. Das heißt, in diesem Stück Fleisch sind nur noch 10-15% drin. Das sei leider nichts. Und gerade Eisen ist ja so eins der wichtigsten Dinge, was wir aus Fleisch beziehen, was ja im Pflanzlichen sehr, sehr schwer verfügbar ist. Deshalb wirklich darauf achten, diesen Schmorsud dann mit zu nutzen. Das ist wirklich eigentlich mit das Wichtigste, was man unbedingt machen sollte. Und wenn man gerne noch Gemüse mit da reinschmeißt, du kennst es ja bestimmt, Thorsten, wenn dann Leute noch in die Soße die Paprika mit reinschmeißen oder noch irgendwas anderes, um noch diesen Schmorsud noch ein bisschen anzureichern, bitte erst viel, viel später dazu packen. Viele packen das da rein, dann wird das 3 Stunden mit tot gegart, dann ist garantiert gar nichts mehr drin. Also das ist das Todeskommando. Deshalb gerade so Vitamin C-reiche Sachen, Paprika, Tomate, bitte erst ganz am Ende. Ich kann ja meine Soße dann auch am Ende damit noch zubereiten. Aber wenn das da 3 Stunden mit drin lag, da hättest du auch ein Blatt Papier mit reinlegen können. Das klingt jetzt gemein, aber das sehe ich leider persönlich viel zu oft. Klingt jetzt ein bisschen fies von mir, wenn ich da ein bisschen rumpöbel, aber das sehe ich leider viel zu oft, dass das ganz oft gemacht wird.
Ja, schmeiß mal noch ein paar Büroklammern oder Nägel rein, dann haben wir unseren Anteil an Eisen. Ja. Nee, um Gottes Willen bloß nicht. Aber ist angekommen, was du meinst. Super Tipp. Vor allen Dingen auch, was diesen Schmorsud angeht, dass man erst viel, viel später das Gemüse dazulegt. Das ist ein Fehler, den habe ich auch schon häufiger gemacht. Super. Unabhängig von der Garmethode beim Kochen wollen wir aber auch mal schauen, welche grundsätzlichen Tipps oder Lifehacks gibt es denn, um möglichst viele Nährstoffe in unserem Essen zu erhalten? Also welche Rolle spielen da zum Beispiel saisonale und regionale Produkte?
Ja, super wichtiger Aspekt, weil logischerweise umso höher der Ausgangswert ist von meinem Mineraliengehalt, von meinem Vitamingehalt, umso mehr kommt natürlich auch in meinem Körper an, selbst wenn durch irgendeine Zubereitungsmethode, eine Garmethode etwas verloren geht. Deshalb erstmal, glaube ich, ein ganz einfacher Aspekt, den können sich aber viele nicht vorstellen. Umso kürzer der Transportweg ist, umso länger war ja meine Frucht oder mein Gemüse sozusagen ja noch auf dem Feld. Das heißt, es war ja noch in seiner Reife. Und umso länger etwas reift, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe hat es auch. Das heißt, das ist der erste riesengroße Vorteil, weil es muss ja wesentlich später gepflückt werden. Weil das ist nämlich dann der zweite wichtige Aspekt. Umso weniger Transport und Lagerung ich habe, umso besser ist es. Weil natürlich habe ich von dem regional angebauten Gemüse einen sehr kurzen Weg direkt bei mir auf dem Teller. Aber Importware wird ja ganz oft unreif geerntet und reift während des Transportes nach. Und dabei bleiben natürlich ganz viele Inhaltsstoffe wesentlich geringer im Gehalt, als wenn ich das bei relativ frisch geerntetem Obst hätte, was noch länger am Bauen war oder noch länger in der Reifung war. Also ein einfaches Beispiel, nehmen wir jetzt mal Erdbeeren. Die haben vielleicht so ein Vitamin C-Gehalt auf 100 Gramm von so 60 Milligramm vielleicht. Ist jetzt gar nicht entscheidend, aber das, was wichtig ist, wenn ich das gekauft habe und vielleicht so 2-3 Tage, wo ich mir zu Hause gelagert habe im Kühlschrank, sind anstatt 60 Milligramm immer noch 40, 45 da. Da habe ich vielleicht so einen Verlust von 25%. Gut, dann ist das halt einfach so, wenn ich das nicht geschafft habe, in den ersten 1-2 Tagen zu verzehren. Geht ja nicht immer. Wenn das aber so einen 7-8 Tage Transport aus Spanien hinter sich hat, dann habe ich vielleicht noch 20, 25 Milligramm Vitamin C da drin. Also das ist vielleicht noch ja ein Viertel, vielleicht 30%. Das war's dann aber auch. Das heißt, so kommt das ja dann schon bei mir an. Und wenn ich es dann noch lagere, dann habe ich natürlich noch weniger. Das heißt, wenn es geht, habe ich natürlich einen riesengroßen Vorteil davon, weil die Ausgangsmenge ist natürlich extrem hoch, was diese Nährstoffdichte angeht. Und deshalb wäre das schon super, super wichtig, darauf zu achten. Und das ist aber nur noch ein Bonusaspekt. Gerade die saisonalen Produkte haben halt einfach oft viel weniger Pestizide und Zusatzstoffe, weil die müssen halt nicht super lange Transportwege zurücklegen und die ja im wahrsten Sinne des Wortes überstehen. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Äpfel, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Thorsten, wenn die so eine Wachsschicht oben drauf haben, ne?
Mhm, diese grünen vor allen Dingen.
Genau, ist ja nur dafür da, damit das optisch bei uns schön rüberkommt. Aber ist natürlich, jetzt kannst du dir vorstellen, nicht das Beste. Muss man natürlich immer alles abwaschen, machen und tun. Und wenn du das verhindern kannst, logisch, brauchen wir nicht drüber reden, dass ich dann ein wesentlich besseres Lebensmittel habe. Weil viele Leute denken ja immer, Obst und Gemüse ist automatisch immer alles super gesund. Aber hört gerne nochmal rein in unsere Folge, das dreckige Dutzend. Thorsten kann sich ja bestimmt auch noch dran erinnern, was da auf den ersten paar Plätzen war. Da schlackert man ja mit den Ohren an tollem Gemüse.
Ja, also das, ne, was wirklich diese mega langen Anreisen in unsere Supermärkte hatte.
Ja, definitiv. Und das sind ja gerade die Punkte, die viele Leute sich gar nicht vorstellen können, weil sie denken, ey, das ist ja ein klassisches heimisches Lebensmittel. Aber leider kommen zum Beispiel auch all die Äpfel, was ja so ein typisches deutsches Kulturgut ist, nicht mehr komplett aus Deutschland. Und wenn dann 60-70% Importware sind, muss man schon das deutsche Produkt quasi raussuchen.
Ja, jetzt würde ich so grundsätzlich gerne mal öfter kochen. Ich darf aber nicht. Jetzt ist die Frage, warum? Weil es vielleicht nicht schmeckt oder weil meine Frau wahrscheinlich eine Vorahnung hat, wie die Küche danach aussieht. Wobei ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Trotzdem frage ich mich mal so grundsätzlich, wenn ich jetzt mal mich gerne mal wieder ausprobieren würde, gibt es denn irgendwie so eine Faustregel oder kann man irgendwo nachschlagen, wie lange so im Schnitt bestimmte Lebensmittel am besten garen sollten? Dass nicht alles nachher so ein Einheitspratsch ist.
Du brauchst ein paar Männertipps, so klingt das.
Ja, eigentlich genau, genau das, ja.
Okay, gut, damit zu Hause jetzt niemand mehr sagt, wenn Thorsten kocht, der lässt sogar das Wasser anbrennen, also damit das jetzt nicht passiert zu Hause. Es gibt so ein paar ganz einfache Tipps, also es gibt natürlich super viele, aber so vielleicht die einfachsten, die man so mitnehmen kann. Also das Einfachste, was man so wirklich machen kann, ist der Gabeltest. Also stich einfach mit deiner Gabel in das Gemüse, in die Kartoffeln, was auch immer du da zubereitest. Spürst du noch so einen leichten Widerstand, dann ist es perfekt. Hast du die Gabel da komplett durchgehauen, hast du es wahrscheinlich zu lange gegart. Und ist es halt noch zu hart, kommst du nicht rein, brauchst einfach noch ein paar Minuten. Das kannst du einfach immer machen, das kannst du auch immer wieder probieren. Also dann fällt das gar keinem auf, ob du gut kochen kannst. Einfach zwischendurch mal reinpieksen und gucken, ist viel leichter, als sich irgendwelche Zeiten zu merken. So. Wenn wir auch beim Thema Zeit sind, ich sag's mal ganz banal, das wird jetzt vielleicht einige stören, aber es gibt so eine Faustregel, die 5-5-5-Regel, die funktioniert eigentlich immer. Also egal, was du da für ein Gemüse hast, 5 Sekunden ins kochende Wasser schmeißen, das ist blanchieren. Dann 5 Minuten so auf mittlere Hitze garen und dann noch 5 Minuten ziehen lassen. Das ist so die 5-5-5-Regel. Das geht eigentlich mit allem. Da kannst du Brokkoli nehmen, Blumenkohl, Erbsen, also fast alles geht diese 5-5-5-Regel. Kann, glaube ich, eigentlich gar keiner verbocken. Funktioniert eigentlich mit allem. Einfach mal ausprobieren. Klingt jetzt erstmal komisch. Und einige werden jetzt sagen, nein, das eine braucht länger, das andere braucht kürzer. Aber ich sag mal so, 80-90% kriegst du damit ganz gut hin. Ja, und wenn du jetzt noch irgendwie ein Stück Fleisch oder was anderes zubereiten möchtest, ganz einfach, wenn es zischt, ist es zu heiß. Also, wenn du irgendwas anbrätst, Gemüse oder Fleisch, wenn es extrem laut zischt und raucht, dann bitte Hitze runter. So ein leises Brutzeln ist die optimale Temperatur, aber wir wollen halt gerade diese zu starke Rauchbildung verhindern, weil das halt wirklich nicht gut ist und gesund ist. Mhm. Also ich glaube, das sind so drei relativ einfache Regeln, die gehen immer.
Also richtig laut zischen tut's ja zum Beispiel beim Fondue, ne? Wenn man das Fleisch so ins heiße Fett tut, dann geht's ja wirklich ab.
Ja, das ist was anderes. Das ist dann eher der Fritteuseneffekt sozusagen. Also, okay. Weil das ja das brennende Fett ist quasi in dem Moment. Das ist ein bisschen was anderes, was damit drin ist. Aber jetzt klassisch, wenn du es in die Pfanne schmeißt, das sollte jetzt nicht unglaublich anfangen zu zischen und unglaublich laut brutzeln. Dann hast du es wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gestellt. Aber wenn du es darauf achtest, passiert nicht wirklich was Wildes, aber das sind so ein paar ganz einfache Regeln, mit denen kann jeder mal probieren, das Kochen zu lernen.
Du hast eben schon mal die Wassermenge angesprochen, kurz. Wenn ich jetzt mal so an Nudeln oder an Reis denke, ich glaube, das kennen wir auch alle. Das sind jetzt natürlich keine Lebensmittel, die vor Vitaminen strotzen, aber wir können uns das vielleicht jetzt mal besser vorstellen, wenn wir uns mal so die Nudeln und den Reis vor Augen halten. Da braucht man ja eben die bestimmte Menge Wasser, damit der Reis ja gut aufquillt oder die Nudeln auch gut gelingen. Wie ist denn das beim Gemüse oder bei den Kartoffeln? Oder beispielsweise auch dem Brokkoli, den du gerade schon so angeführt hattest.
Eigentlich ganz einfach, weniger ist mehr. Also das heißt, umso weniger Wasser du verwenden musst, umso besser ist es, weil du wahrscheinlich wesentlich weniger der wertvollen Inhaltsstoffe automatisch verlieren wirst. Bedeutet, ich bin ein riesengroßer Freund. Natürlich finde ich den Dampfgarer super cool. Wer das jetzt auch nicht zur Verfügung hat und das Dampfgaren jetzt noch nicht so perfektioniert hat, beim Dünsten ist natürlich schön, weil du wesentlich weniger Wasser verwendest. Und beim Kochen finde ich es auch gut, wenn man auf die richtige Wassermenge achtet. Und viele wollen vielleicht so eine Art Aquarium da zu Hause erzeugen, dass alles darin rumschwimmt. Das brauche ich aber eigentlich gar nicht. So, das heißt, wenn du irgendwie Gemüse zubereiten möchtest, wenige Zentimeter Wasser reichen eigentlich meistens schon wirklich aus. Also was das klassische Dünsten angeht. Dann halt einfach nur darauf achten, logischerweise mach einen Deckel oben drauf, damit das bisschen Wasser, was drin ist, da nicht abhaut. Und ansonsten, umso weniger Wasser, umso besser. Und dann bist du wirklich auf einer ganz sicheren Seite, dass du relativ viele Nährstoffe wahrscheinlich auch erhalten wirst.
Ein toller Trick, um möglichst keine guten Nährstoffe wegzuschütten, ist es ja auch, die Kochflüssigkeit einfach weiter zu verwenden. Und jetzt sollten wir vielleicht mal so ein bisschen die Kreativität beim Kochen anregen. Nochmal so ein paar Männertipps. Wofür kann man die denn gebrauchen?
Generell kannst du daraus eigentlich alles machen. Das heißt, du kannst die Kochflüssigkeit eigentlich benutzen für Suppen und Eintöpfe. Perfekte Basis, ne? Suppen, Brühen, all diese Geschichten. Sehr, sehr gut. Dann kannst du daraus natürlich Soßen herstellen. Also als Basis für eine Soße hast du ja das Aroma von diesem Gemüse automatisch ja dann schon mit drin. Sehr, sehr gut. Du könntest dann zum Beispiel auch eine Variante machen, einige Leute, darin Reis oder Quinoa oder was auch immer kochen. Mit dieser Kochflüssigkeit ist auch eine sehr, sehr praktische Variante. Und wenn du nicht weißt, wohin, ganz ehrlich, fast jede Pflanze freut sich darüber. Also selbst das geht am Ende des Tages, wenn du es nicht für irgendetwas anderes weiter benutzen möchtest. Eine Sache, die mir halt nur wirklich wichtig ist, und das muss man wissen, nicht bei allen Sachen ist das eine gute Idee. Deshalb sollte man da dann nicht zu sehr den Hobbykoch rauskramen. Also um mal so ein einfaches Beispiel zu nehmen, bei Bohnen sind das halt Lektine, die sich lösen. Und das ist gut, dass die sich lösen, wenn ich Bohnen zubereitet habe. Deshalb muss man bei Bohnen auch so ein bisschen darauf achten. Wenn man die Dampfgarer hat, muss das schon sehr lange sein. Und wenn man keinen guten Dampfgarer hat, dann sollte man das auch lieber sein lassen, weil man diese Lektine da rauslösen muss. Und das ist meistens schon so 10 Minuten bei 100 Grad, sonst passiert das nicht so wirklich gut. Und dieses Wasser wollen wir dann natürlich nicht haben. Also das Wasser sollte ich dann bitte wegkippen. Das sollte ich dann für nichts mehr verwenden. Also deshalb darauf achten, wofür ich das Ganze dann auch benutzen möchte und ob das Lebensmittel, was ich zubereitet habe, dann auch noch sinnvoll ist, danach das Wasser davon auch noch zu verwenden.
Den Experten für den wirklich guten Dampfgarer, den haben wir hier. Da wird der liebe Winfried gleich nochmal was zu sagen. Ich bin gerade nochmal so beim Thema Gemüsepfanne, weil ich das total lecker finde und super gerne mag. Also ist es bei mir auch zum Beispiel so, ich esse nicht jeden Tag Fleisch und finde dann so eine Gemüsepfanne auch mal richtig, richtig lecker. Ich habe mal gelesen, man sollte die Zutaten, die da so reinkommen, das können ja zum Beispiel die Möhren sein, die Süßkartoffeln, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, was auch immer, erst kurz vor dem Kochen kleinschnibbeln. Welchen Sinn soll das haben? Oder würdest du das genauso unterstreichen?
Ja, definitiv. Super wichtig. Ich kann das verstehen, wenn viele Leute schon morgens ihre Lebensmittel vorbereiten, was sie dann abends kochen wollen und sagen, hey, ich habe das alles super toll gemacht. Und dann lassen sie das da meinetwegen vielleicht auch noch stehen. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch und lassen das vielleicht noch in der Sonne stehen, auf der Fensterbank. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Dann kann ich halt leider super viel an wichtigen Vitaminen verlieren. weil die natürlich sehr empfindlich sind gegenüber Luft, aber auch gegenüber Licht. Und wenn du es zu früh machst, kommen einfach diese Zellwände in Kontakt mit Sauerstoff und dann hast du natürlich einen relativ hohen Vitaminverlust einfach durch diese Form von Oxidation. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und deshalb wäre das wirklich sehr, sehr wichtig, am liebsten so spät wie möglich zu machen. Oder wenn ihr es gerne vorbereiten wollt und ihr habt keine Zeit dafür, das noch direkt vor dem Kochen zu machen und habt das schon morgens vorbereitet, weil ihr sagt, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, kann ich das ja total verstehen. Aber dann packt es bitte noch in eine Art von vielleicht luftdichter Verpackung in den Kühlschrank, um diesen Prozess des Verlusts so weit wie möglich zu minimieren. Das wäre dann wirklich eine gute Idee. Also wenn ihr was vorbereitet, dann bitte kühl und im Kühlschrank lagern mit möglichst wenig Luftkontakt und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es relativ viel darin noch erhalten bleibt. Das wäre wirklich gut.
Ja, wir haben jetzt so viel über Garen, über leckere Gerichte gesprochen. Also mir knurrt schon der Magen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt übers Mikrofon hören kann. Ich hoffe nicht. Also wird Zeit, dass ich was zwischen die Beißerchen kriege gleich. Aber wir haben jetzt für euch nochmal zusammengefasst die 5 besten Tipps oder die 5 wichtigsten Tipps, wie ihr am besten Vitamine und Mineralien beim Kochen erhalten könnt.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1 und der ist eigentlich relativ einfach, aber nutze einfach gern das Kochwasser, was übrig bleibt, für Suppen, für Soßen, für Eintöpfe. Wichtig halt aber einfach nur, achtet darauf, dass zum Beispiel bei solchen Sachen wie Bohnen, diese Lektine oder ähnliches, das wollen wir nicht verwenden. Von ganz viel Gemüse kann man das aber bedenkenfrei relativ einfach nutzen. Tipp Nummer 2. Gerne das Gemüse, was ihr verwenden wollt, was ihr noch vielleicht beim Kochen mit dazugeben wollt oder beim Schmorbraten oder was auch immer, bitte immer so spät wie möglich hinzugeben und so spät wie möglich davor auch zubereiten und kleinschneiden. Weil umso länger ich Sachen aufgeschnitten lagere, es mit Licht oder mit Luft in Kontakt kommt, umso mehr geht leider an Nährstoffen verloren. Tipp Nummer 3. Verwende so wenig Wasser wie möglich beim Kochen. Und deshalb einfach mal ausprobieren, weil Dünsten ist ja einfach auch nur Kochen mit weniger Wasser, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Probiert mal, weniger Wasser zu nutzen und nicht jedes Mal ein Aquarium herzustellen, das alles darin schwimmt, sondern vielleicht, dass das Gemüse nur so ein bisschen bedeckt ist oder es dann noch weniger bedeckt ist und ihr macht den Deckel oben drauf. Probiert mal damit ein bisschen zu experimentieren. Euer Körper wird es euch danken mit ganz vielen tollen Mineralien. Tipp Nummer 4, das ist mir wirklich ein Anliegen, bitte runter mit den Temperaturen. Also gerade beim Braten, beim Grillen, bitte mal die Temperaturen benutzen unter 200 Grad. Das wäre wirklich schön, weil ich ja dafür sorgen kann, A, die Nährstoffe zu schonen, aber auch B, verhindere, dass viele negative Sachen wie die Amine, wie die Kohlenwasserstoffe oder ähnliches erst entstehen können. Ja, und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5, das Dampfgaren. Finde ich natürlich die Königsdisziplin, der Goldstandard, wenn man die Möglichkeit hat, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich weiß, viele haben es vielleicht noch gar nicht ausprobiert, aber wenn ihr vielleicht eh euch mit dem Gedanken tragt, euch mal ein paar neue Küchenutensilien anzuschaffen oder auch ein paar neue Geräte, das wäre wirklich etwas, wo mein Herz aufgeht, weil ich weiß, dass wir unglaublich viel Verlust einsparen können, dass wir noch alle Vitamine und Mineralien erhalten können. Und deshalb schaut auch gerne mal da rein bei unserem heutigen Kooperationspartner V-Zug. Ganz tolle Geräte. Ich habe mich da rein verliebt. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.
Ihr kennt bestimmt auch alle noch diesen berühmten Spruch aus der Werbung, zumindest die etwas Älteren unter euch. Und wer hat's erfunden? Und dann kommt die Schweizer, ja? Und so war es eben auch mit dem Dampfgargerät tatsächlich patentiert in der Schweiz.
V-Zug waren die ersten, die ein Dampfgargerät erfunden haben. Und es sind die einzigen, die es so weit entwickelt haben, dass du heute Kartoffeln, Brokkoli, also Sachen mit völlig unterschiedlichen Zeiten, die du in verschiedenen Töpfen machen willst, gleichzeitig in den Steamer reinsteckst, gleichzeitig vermischt, wie du willst. Alle drei sind gleichzeitig fertig und es ist keins überkocht. Ich bin ja völlig bei euch. Gesunde Ernährung ist total wichtig. Aber wenn es den Kindern nicht schmeckt, weil es dauernd verkocht ist und weich und so. Also Vollkornnudeln, unsere Kindheitserfahrungen, nicht prickelnd. Ja? Heute sind sie viel besser, weil die Produkte mehr taugen. Und das ist halt auch mit gesunden Gemüse und Nahrungsmitteln auch so. Wenn es gut zubereitet ist und schmackhaft ist, dann ist toll. Und wenn du dazu keine Kochausbildung brauchst, ist es halt hilfreich.
Ich finde super. Das sind tolle Ideen und ja, meine Herren, vielleicht trauen wir uns dann künftig auch einfach mal so ein bisschen mehr in der Küche was auszuprobieren. Winfried Küppers, Managing Director von Verzug. Sehr, sehr schön, dass du heute bei uns im Podcast warst. Wir werden noch über weitere tolle und innovative Ideen rund um die Küche und das, was wir mit unserem Essen Tolles machen können, damit wir möglichst viele wichtige Nährstoffe in unseren Körper bekommen, besprechen. Das dann immer mal wieder hier im Podcast. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch.
Frohes Kochen.
Vielen Dank, wir werden es ausprobieren. Und für euch noch der Hinweis, mehr Infos gibt es natürlich bei uns auf Instagram, Podcast Gesund gefragt. Und unser Podcast ist ja auch bei YouTube zu finden. Und wenn ihr euch da jetzt mal die aktuelle Folge anhört, dann könnt ihr gleichzeitig auch was sehen. Denn während unserer Aufzeichnung haben wir Fotos gemacht, wir haben ein paar Videoclips gemacht. Das heißt, ihr könnt so einen kleinen Backstage-Eindruck von dieser Folge bekommen. Ansonsten bis nächste Woche. Fröhliches Kochen, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.